Ja, also schönen guten Abend auch von meiner Seite. Wenn ihr da das Bild seht, wer denkt, wer weiß, wo das könnte sein? Buchs, genau. Das ist unser ICF-Startup Buchs. Sie haben letzten Sonntag zum ersten Mal in ihrer neuen Location eine Celebration gehabt und über 50 Leute sind gekommen. Und wir sind noch im Mai gestanden in diesem Gewerbehaus und jetzt steht es bereits in einem unglaublichen Einsatz gegeben, die Leute dort. Und sie stemmen bereits selber so Celebrations. Und es sind so viele geniale Leute in dem ICF Startup Buchs. Ich liebe die Leute. Es ist wunderbar, wie sie vorwärts gehen. Und ich freue mich für den nächsten Step, wo sie da gehen können. Genau, das so ganz kurz Update, dass ihr noch ein bisschen seht, was außerhalb von Chur auch sich weiter am entwickeln ist. Wir haben den ganzen Sommer über, ja, und ich komme jetzt zur Predigt. Ich habe nicht eine normale Predigt in dem Sinn. Wenn du eine normale Predigt haben willst, kannst du nächsten Sonntag wiederkommen, wenn ich eine normale Predigt halte. Heute teile ich einfach so mein Herz mit dir, teilen, was ja auch eine Predigt kann sein kann. Und zwar, wir haben ja jetzt den ganzen Sommer die Serie gehabt, was mich bewegt. Und ich mache wie einen fließenden Übergang, so eine Brücke, was mich bewegt, gerade zu dieser Serie «The City Winners». Und ich glaube, das Thema heute Abend ist ein Thema, das je nachdem, was das mit unserem Leben wird machen wird, wegweisend sein. Wegweisend sein, wie das sich mit dem ICF Chur in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickeln. Ob wir einfach im frommen, netten, christlichen Niemandsland werden sein. Oder wir müssen ein Stück weit zu City Winners weiter bewegen. Gehen wir Ihnen voll in das Thema. Ich bin hier in der Glaskuppel, eine Predigt am Vorbereiten und bin voll dabei. Und irgendwo gehe ich mal vielleicht über in City West. Ich bin mit Gedanken immer so in meiner Predigt versunken und fahre da meine Rolltreppen auf. Und während ich so in dieser Predigt bin, schaue ich die Leute an. Wir haben extra ein Foto gemacht, damit die Leute nicht so sehen. Aus verständlichen Gründen. Und ich studiere so die Gesichter. Was sie ausdrücken, was sie aussagen. Und ich sehe in dem Moment meine Predigt. Und ich sehe wieder die Gesichter, lasse ihre Aura auf mich wirken. Ich habe wieder meine Predigt. Und je länger ich das Spiel mache, steigt eine riesige Spannung in mir auf. Ich habe zuerst geschrieben, bei mir ganz frisch, ich fühle mich miserabel. Aber das sage ich jetzt so nicht. Und ich tue es gut sagen, ich fühle eine riesige Spannung in mir. Und ich stelle mir die Frage, für wen sind wir jetzt ein Killer? Sind wir jetzt Killer einfach für langjährige Christen? Oder sind wir wenigstens noch ein bisschen ein Killer für Menschen, wie wir sie zum Beispiel im ganz normalen City West ja antreffen. Schau, wir haben das ICF so wunderbar auf unsere Fahnen geschrieben, grafisch perfekt, Chille am Puls der Zeit. Wirklich? Sind wir wirklich ein Chille am Puls der Zeit? Es gibt eine Sinusstudie, ich werde dir hier vorstellen. Da hat man mit ganz viel Geld hat man unsere Gesellschaft und die deutsche Gesellschaft erforscht, um zu schauen, wie ticken wir eigentlich? Und vor allem, woher wir uns entwickeln? Ist auch marktmässig sehr wichtig, wie wird sich ein Land wie die Schweiz entwickeln, dass man die operat ist, wirtschaftsmässig. Man hat das auch eine riesige Studie gemacht, auch für Killen. Und man hat eigentlich so wie Gesellschaft, man ist mal davon ausgegangen, es gibt so wie die Leute mit einer Bildung, die ein bisschen weniger hoch ist, mit mittlerer Bildung und mit höherer Bildung. Und dann hat man weitergemacht, so wie 3 ganz grobe Denkkategorien. Die eine, das sind die, die traditionsorientiert sind. Traditionsorientiert. Dann hast du die modernen. Und mein Blatt wird klein. Und da hast du noch die Postmoderne. Sorry. Genau. Dass das alle sehen können, aber ihr könnt euch das ungefähr vorstellen. Und spannend war nachher, dass man gemerkt hat, dass sich die ganze Schweizer Gesellschaft und die Deutsche immer mehr so in verschiedene soziale Gruppierungen verschliessen. Wir reden hier so von 12 Bubbles. Ganz unterschiedliche Bubbles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also ganz, ganz einfach. Und das sind oft in sich fast so ein bisschen wie geschlossene Gesellschaftssysteme, soziale Gruppierungen. Und jetzt kommt etwas Hochinteressantes, was nicht cool ist. Und zwar haben sie herausgefunden, dass alle christlichen Gruppierungen, katholische, reformierte, Freikirchen, alle, eigentlich nur 3 Bubbles, knapp 25%, erreichen. Ich könnte jetzt vielleicht die hier nehmen. Und alle anderen findest du in keiner Kirche. Das ist tough. Und weiter geht's. Sie haben herausgefunden, oder ihr Ansatz ist, dass sie sagen, die Bubbles, die Kirchen sind, das sind die sinkenden, die abnehmenden Bubbles. Und die anderen nehmen noch mehr zu. Also wenn du irgendwo da kannst du eine Skizze machen, da kannst du irgendwo so ein Ding machen, sagst du, die alle da, die sind keine Kirche mehr. In Basel zum Beispiel sind 56% konfessionslos. Also die können keine Kirche mehr. Und wir haben schon schön auf unsere Fahnen geschrieben, Kirche neu erleben. Aber wenn du noch nie einen Steinbock gesehen hast und der hat 6 Beine, dann macht es dir nichts, weil du weißt nicht, wie ein Steinbock aussieht. Hörst du das Bild? Also mir kannst du sagen, Kirche neu erleben. Ja, die Leute haben keine Ahnung mehr, was Kirche ist. Das ist ein Stück weit so der Zustand, den wir haben. Und jetzt komme ich zurück zu meinem City West, zu meiner Rolltreppe. Und ich mache mir so gewisse Gedanken als Pastor und ich frage mich nochmal, woher entwickeln wir uns in den nächsten Jahren? Step by step, einfach ins nette fromme Niemandsland oder mehr und mehr zu City Winners. Sie fragen. Die Serie City Winners haben wir entnommen aus der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, das ist das Buch in der Bibel, wo das Leben der ersten Christen beschreibt. Hochinteressantes Buch. Und wenn du die Apostelgeschichte lesen, dann fällt dir eins unglaublich auf. Und zwar, die hatten so einen Drive gehabt. Zum Beispiel lesen wir Folgendes, wird über sie ausgesagt, diese, die den ganzen Weltkreis erregen. Das ist unglaublich postabgegangen. Wo sie hergekommen sind, die ganze Stadt hat sich einfach für ein Leben mit Jesus entschieden. Das war ein Power. Und wir haben in dieser Serie, lass uns an 4 Sonntagen 4 verschiedene Städte anschauen und lass uns im Moment einfach einen Einblick haben, so ein bisschen zu sehen, wie sind die Christen in 4 verschiedenen Städten vorgegangen. Jetzt ist eigentlich blank an Jerusalem. Wenn du heute Abend bist gekommen, wegen Jerusalem, sorry, heute Abend ist nicht Jerusalem. Das kommt aber nächste Sonntag, ja. Nächste Sonntag kommt Jerusalem. Es hat diverse Gründe gegeben. Ein schöner Punkt ist der, dass sich nächste Sonntag ein Pärchen taufen lassen. Und das passt einfach zu Jerusalem. Also wir werden nächste Sonntag am Abend hier im ICF eine Taufe haben. Yes, spontan und relativ spontan. Und wir freuen uns riesig, wenn du jetzt da bist und merkst, ich will auch mich auch noch taufen. Kann ja sein. Wo du es im Sommer verpasst hast, gut, was jetzt einmal, aber darfst dich gerne noch an unser Office melden, dich anmelden und dann kannst du dich nächste Sonntag auch noch gerade relativ kurzfristig taufen. Genau, heute nicht Jerusalem, sondern heute haben wir die Stadt Athen. Und wir lesen Folgendes. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, da ist der Silas und der Timotheus gemeint, sah er sich in der Stadt Athen um. Also der Paulus, er schlendert durch die athenische Einkaufsmeile. Er sieht da ein Schnäppchen. Da, die Hosen, die sind ja so günstig in der Schweiz, die viel teurer, die Posti gerade. Da noch ein Souvenir für Tante Bertha. Und natürlich trinkt er auch irgendwo gemütlich einen feinen griechischen Espresso. Keine Ahnung, wie der ist, aber ich nehme an, er ist fein. Und als guter Christ tut er die Stadt Athen natürlich auch segnen. Ist es das, was wir da lesen von Paulus? Im nächsten Vers steht: Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götzenstatuen gesäumt waren. Hoppla, mit dem hat er jetzt aber nicht gerechnet. Der Paulus nimmt ja etwas wahr, was wohl die wenigsten unter uns würden wahrnehmen. Wir sehen zwei ganz markante Wörter: empört und erschüttert. Wegen ihrem Götzendienst. Ich habe jetzt Zeit nicht, um genauer auf das Ganze einzugehen, ob schon es hoch interessant wäre, aber lass uns eins festhalten. In der Empörung, in der Erschütterung liegt eine Riesenchance. Nämlich die Chance, dass wir Sachen angehen, die wir sonst nie würden angehen. Es ist eine unglaubliche Kraftquelle. Und ich denke, nichts ist eigentlich so tragisch wie ein Lifestyle von der Bequemlichkeit, wo uns einfach alles so ein bisschen gleich ist, hauptsächlich uns geht es gut und das trifft halt leider die anderen. Also er ist empört, er ist erschüttert und jetzt ist etwas hochinteressantes bei ihm, nämlich wie geht er damit um? Was macht er jetzt? In der folgenden Verse sehen wir Folgendes. In der Synagoge redete er mit den Juden. Auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Also wir sehen eins, der Paulus hat sich an das Volk gewandt. Er hat sich in ihre Denkweise hineingeknallt. Er hat probiert, sie zu verstehen. Dann lesen wir zum Beispiel auch noch ein weiteres Müsterli. Die haben dann gefunden, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Also schon dann haben sie auch rhetorisch ganz schön austeilen. Nicht alle haben es cool gefunden, so mit ihm zu diskutieren. Aber wie auch immer, sie haben ihm eine Plattform gegeben. Es war auch so üblich gewesen. Athen ist auch hochspannend, wenn wir das historisch anschauen, wie sie dort mit diesen Sachen umgegangen sind. Wie auch immer, er konnte ihnen eine Plattform bekommen, um zu erzählen. Und jetzt kommt wieder die Frage, was hat er jetzt gemacht? Wie gesagt, er war ja eigentlich stinkensauber, oder? Hat er jetzt ihnen getraut, oder? Und gesagt, tut Buss, wie er es zum Beispiel in Jerusalem gemacht hat. Er hat ihnen mit dem Gericht droht. Wie ist er vorgegangen? Wir lesen Folgendes in Athen. Er sagt, Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Also er bringt ihnen eigentlich einen ehrlichen Respekt entgegen. Und dann lesen wir weiter. Sagt er, als ich nämlich durch die Straßen in eure Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Also er spricht sie jetzt an ihrem Lebensnerv an. Er spricht sie an ihrer Sehnsucht an. Mit ihrer Sehnsucht nach dem unbekannten Gott. Und leistet hier wieder den Bogen spannen von Athen in unser geliebtes Bündnerland. Warum ticken die Leute, wie sie ticken? Warum denken die Leute so, wie sie denken? Und lass uns nochmal zu dieser Studie zurückzukommen. Lass mich hier kurz 5 Minuten Schulunterricht mit dir machen. 5 Minuten, das haltet jeden aus, oder? Aber wenn ich lehre, ist es meistens cool. Also, bei anderen Lehrern natürlich auch. Gell? Okay, also kommen wir zum Wesentlichen. Wir reden von 3 ganz Bereichen, von 3 Denkweisen. Von 3 sozusagen Mindsets, das ist prämodern, moderne und postmoderne. Die einen sind da vielleicht voll bewandert, andere so lala. Lass mich das gleich kurz anschauen, was doch wesentlich ist für den Schluss der Message. Was ist Prämodern, das klingt schon so ein bisschen abwertend, man könnte schon fast so ein bisschen an die Höhlenbewohner denken. Prämodern sind so die traditionsorientierten Menschen. Entstanden ist die ganze Zeit eigentlich vor der Reformation. Von der Reformation, wo die Kirche über 1000 Jahre einfach eine unglaubliche Machtfülle hatte. Die Kirche hat alles universell bestimmt, was richtig ist, was falsch ist, alles. Man kann sagen, Prämoderne steht für ein monarchisches Wahrheitsverständnis. Also da war jemand, der einfach bestimmt hat, gesagt, was gilt und was nicht. Also man kann sagen, das Leben war eigentlich sehr einfach. Da musste über 1000 Details diskutieren, sondern da war die Marschrichtung. Und wenn du nicht auf dem Scheiterhaufen landen wolltest, hast du es einfach am besten gemacht. Und dass das natürlich ein grosses Potenzial von Machtmissbrauch mit sich bringen, versteht sich von selber. Und daran hat sich dann auch die ganze Reformation entzündet. Da steht doch tatsächlich so ein frecher Kerl, ein Martin Luther, auf und er wagt es, gesetzte Sachen in Frage zu stellen. Und damit ist eigentlich etwas in die Rolle gekommen, das man wie vorher 1000 Jahre lang nicht gekannt hat. Man hat Sachen anfangen, hinterfragen. Und dann ist nachher die Moderne gekommen, wo gestartet worden ist mit der Reformation, aber wo ganz viele andere Faktoren auch mitgespielt haben, wie zum Beispiel die französische Revolution im 18. Jahrhundert. Und dort ist wieder der höchste Wert das gewesen, die Vernunft. Die Vernunft. Also man hat gesagt, jeder hat ein Hirn, jeder kann denken. Und lass das Hirn brauchen, lass den Mut haben, Sachen kritisch zu hinterfragen. Und Sieger ist letztendlich der oder die, der die besten Argumente hat. Und nochmal ein ganz wichtiger Punkt war, kritisch zu sein. Kennst du das heute auch? Wie viele Leute sind so stolz auf ihr kritisch sein? Also ein ganz bekannter Satz ist ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So ein bekannter Schweizer Satz. Ich kehre den Satz immer wieder von Herzen gerne um. Und ich sage, Kontrolle ist gut. Wirklich gut. Brauchen wir unbedingt. Aber Vertrauen ist besser. Und schau, du kannst Gott nicht finden mit Kritik. Natürlich dürfen wir Sachen und sollen fragen, Sachen hinterfragen. Aber wir finden Gott. Du findest Gott durch Vertrauen. Das ist eine Herzensebene. Du bist ein Mensch, du bist geschaffen worden zum Vertrauen. Das ist das Erste. Das brauchen wir alle. Spannend, wenn wir so Denkweisen sehen, woher die kommen. Wie gesagt, das ist gut, wir dürfen hinterfragen, aber es ist nicht das Oberste. Und die Vernunft ist sozusagen das Höchste gewesen. Das ist so wie die parteilose Richterin gewesen, die über allem war. Und nachher ist die Postmoderne gekommen, mit der 68er-Bewegung. Und sie hat einfach die ganze Moderne, das mit der Vernunft, einfach hinterfragt und gesagt, ja, stopp. So neutral ist die Vernunft gar nicht. Es geht doch auch bei diesen Vernunftsachen letztendlich oft um eine versteckte Machtansprüche. Man tut das Ganze einfach aufhängen am Mäntel von der Vernunft. Aber auch da geht es letztendlich um Macht. Gescheiter, einfacher, hilfreicher ist doch, dass wir sagen, alle haben irgendwo auf ihre Art und Weise Recht und die Wahrheit. Die Wahrheit, die findest du in ganz vielen verschiedenen Facetten. Es ist richtig eine friedliebende Ideologie. Zumindest auch im ersten Moment. Wir streiten nicht um die Wahrheit, weil es gibt die Wahrheit ja gar nicht. Das ist so das postmoderne Denken. Das ist übrigens noch interessant. Man sieht die Denkweise, zum Beispiel auch in der Architektur. Ganz spannend, gerade natürlich bei der Prämoderne, wo die Kanzeln, oder? Das oberste oben irgendwo Meter höher über den Leuten ist, oder? Und das Volk unten dran und schaut so auf, oder? Und er oben dran sagt so, was richtig Sache ist. Das drückt sich schon in der Architektur aus. Nachher in der Moderne, das ist schon ein bisschen, ja, ich denke, Bühne entspricht dem ganzen Bild natürlich schon viel mehr. Und nachher haben wir noch die Postmoderne. Und ja, da ist das Problem, dass es da gar keine Kirchen gibt. Gibt es nicht. Aber ich innen wäre wohl das nächste Format, wäre so ein Zeugnis-Gottesdienst, wo jeder so seine subjektiven Erfahrungen und Erlebnisse, die er mit Jesus hat, er vielleicht erzählen könnte, zum Beispiel. Aber kommen wir nochmal zu dem Ergebnis hier, zu merken, dass ein grosser Teil findest du in keiner Kirche. Der Paulus war erschüttert von dem, was er angetroffen hat in Athen. Und die Frage ist, was berührt dich? Was erschüttert dich? Wenn wir so Zahlen, wenn wir so Sachen sehen und vor allem Entwicklungen, wo das es hergeht. Und die Leute da, wenn sie mal in eine Kirche kommen, das ist vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr dabei, aber irgendwo die Art, wie Christen reden, wie sie argumentieren, klingt bei ihnen einfach nicht an. Und sie fragen sich vielleicht immer wieder, wo ist eigentlich das Gute an dieser guten Nachricht? Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Normal, woher entwickeln wir uns als Kirche? Wenn wir die drei Mindsets anschauen. Ich werde dir dazu noch drei Gedanken mitgeben, die ich glaube, die uns sehr helfen, dass wir uns als Kirche und als einzelne Menschen vor allem in eine gute Richtung entwickeln können. Nein, bevor ich so weit ist, bevor ich zu diesem Punkt komme, noch, genau, was machen wir damit? Wenn du ein klassisch evangelikaler Christ bist, dann sagst du vielleicht, ja, Küsse, das muss also werden. Das steht schon in der Bibel also. Es ist Endzeit. Das Gericht naht und kommt. Es muss so sein. Ich werde dir etwas ehrlich sagen. Ich finde diese Denkweise fatal. Fatal. Ich werde das erklären. Ich bin mit 16 oder mit 16 habe ich mich für ein Leben mit Jesus entschieden. Ich kann sagen, schon als ich mit 16 zum Glauben komme, das ist schon ein paar Jahre her. Ich sage jetzt nicht ein paar Jahrzehnte, aber ein paar Jahre. Und schon dann hat das so viel mit mir gemacht. Und ich glaube, wenn ich dann auf diesen Spirit aufgeritten wäre, wo man mir dann schon gesagt hat, ich glaube, ich sage es mal so, du und ich, wir wären heute vermutlich nicht in diesem ICF. Schau, als Christ ist es so bequem, diesen Spirit zu reiten. Weil du musst nichts ändern an deinem Glauben und an deinem Lifestyle. Und ich glaube wirklich, das ist ein Fakt, dass sich eigentlich viele Menschen, die sich irgendwo da bewegen, sie müssen sich eigentlich vor allem zu den Christen bekehren. Aber es geht darum, dass sie sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Das ist etwas ganz anderes. Ich glaube, da stehen wir vor einer ganz wichtigen Herausforderung. Verstehe mich nicht letzt. Dass ich da die richtige Reihe vorkam. Ich glaube, dass Apostelgeschichte 11 eine Begebenheit ist, wo Gott uns vor Augen führt heute Abend. Das ist eine Begebenheit, wo der Petrus, er zieht sich zum Gebet zurück, ist ja schon mal ganz gut, und wenn er im Gebet ist, hat er eine Vision. Und zwar kommen so auf Leinentücher kommen so gruselige Tiere oben runter, die für ihn als Jude eklig sind, abstoßend sind, die er auch verboten hat, die zu essen. Und jetzt sagt Gott zu ihm, schlachte und iss. Und der Petrus sagt, ich geht niemals. Und Gott sagt nochmal, schlacht und iss. Das war ein Bild für die Heiden für ihn nachher. Die Heiden, die einfach so das Unangenehme waren. Und Gott sagt zu ihm, Gott gibt ihm das markante Bild. Und mir ist das Bild so eingefahren. Und es ist das Bild für uns, wo ich sage, wir sind als, vielleicht als langjährige Christen so schnell im gewohnt vertrauten Status quo unterwegs. Und die da, ja, die sind halt so, die haben Pech gehabt, oder? Und Gott sagt heute Abend auf seine Art Schlacht und ist so. Wir leben heute, also verstehen wir nicht letzt, aber setz dich mit diesen Leben auseinander. Und schau, verstehe mich nicht letzt. Ich persönlich, ich glaube auch daran, dass wir in dieser Endzeit stehen. Aber ich glaube, solange der definitive Zeitpunkt nicht da ist, laufe ich bis zur letzten Sekunde für eine Ernte. Das ist meine Haltung. Und ich glaube, entscheidend ist, dass wir als Christen mit der richtigen Haltung unterwegs sind. Und der definitive Zeitpunkt, der göttliche Kairos, da können wir getrost Gott überlassen. Und nochmal, wenn du sagst, aber in der Bibel steht doch, dass am Schluss der grosse Abfall ist. Ja, aber meine Haltung ist jetzt entscheidend. Und Gott wird definitiv entscheiden, wenn ist was. Und ich glaube, das macht so viel mit uns. Schau, wir folgen Jesus nach. Wenn ich sage, ich folge Jesus nach, dann heisst es, ich folge seinen Fußstapfen nach. Nicht meinen Fußstapfen, seinen. Und ich sage dir eins, Jesus ist immer dort, wo Menschen sind, die ihn noch nicht kennen. Seine Fußstapfen sind da. Sie sind da. Und glaub mir, Jesus ist nicht prämodern. Jesus ist einfach Jesus. Er ist der Sohn Gottes und er kann sich jedem Mensch offenbaren. Ich laufe bis zum letzten Atemzug für eine Ernte. Bis Jesus wiederkommt, ist meine Perspektive eine Ernte. Für die Stadt, für die Region, für das wunderbare Rheintal. Und ich werde dir noch drei Gedanken mitgeben, so praktisch, was machen wir damit? Woher können wir uns als einzelne Person entwickeln, die dann auch einen Einfluss hat auf die ganze Kirche? Das Erste ist, freu dich an der Zukunft. Ja, ich habe bis am Freitag die Formulierung bei diesem Punkt, fürcht dich nicht vor der Zukunft. Das ist eine negative Formulierung. Nein, freu dich! Warum kannst du dich freuen auf die Zukunft oder an der Zukunft? Weil Gott selber immer das Neueste ist. Gott ist der Zeit immer voraus. In der Bibel steht sonnenklar, dass Gott ist das Alpha und das Omega. Das ist das hebräische Alphabet. Also übersetzt auf uns würde das heißen, Gott ist das A und Z. Gott ist das A und Z. Und das gibt so viele Christen, sag es mal ein bisschen so, die sind irgendwo, wenn der W, X, Y kommt, wäre das irgendwie so ein bisschen komisch. Und ich sage dir eins, Jesus ist bis zum Z voll und ganz, mit seiner ganzen Gegenwart in seiner Gemeinde. Hundertprozentig. Bis zum mit zum Z. Und darum können wir und sollen wir von ganzem Herzen ein Killer am Puls der Zeit sein, bis er definitiv wiederkommt. Und nachher im Herzen. Ich glaube, das ist das, was Kraft hat. Freu dich an der Zukunft, weil Gott selber schon längst dabei ist. Das Zweite, bleib in Bewegung. Bleib in Bewegung, weil auch Gott in Bewegung ist, weil auch Gott selber nicht statisch ist. Wenn wir uns, wenn ich mit dem Bild brauche, auf der Zeitachse beim X befinden und jetzt kommt der Y, bleib nicht im X stehen, sondern hab ein Ja auch zum Y. Bleib in Bewegung, weil Gott ist drinnen. Und ich glaube, die meisten von uns haben ganz natürlich Beziehung zu Menschen von da, die Jesus noch nicht kennen. Und überleg dir heute Abend, was ist dein natürlich Next Step? Und du kannst wieder einfach so zu Begegnungen mit Menschen kannst du haben und Gott wird dein Leben brauchen. Und schau, jeder Mensch, egal wo er steht, hat eine Sehnsucht nach dem Gott im Himmel. Wir lesen bei den Athenern noch Folgendes. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Das geht uns alle Jahre heute am Abend. Jeder Mensch hat die Sehnsucht. Und ich glaube, auf diese Sehnsucht spricht jeder Mensch an. Gerade in der heutigen Zeit. Und Gott wird dich brauchen, dass du Menschen kannst in ihrer Sehnsucht ansprechen. Und der dritte Punkt ist, dein erster Job als Christ ist nicht recht haben zu müssen, sondern Menschen einfach zu lieben. Menschen einfach durchzulieben. Ich persönlich lebe nach einem ganz bestimmten Motto, das heisst so, ich habe selber eine tiefe Herzensüberzeugung, aber ich bin grosszügig andersdenkenden gegenüber. Und ich erlebe das immer wieder im Austausch mit Menschen, die Gott noch nicht kennen. Diese Art, das überfordert sie komplett. Im positiven Sinn. Ich denke, ja, aber wenn du eine Herzensüberzeugung bist, dann musst du doch gegen mich jetzt sein. Dann musst du doch kämpfen. Sagen, nein! Mein Job als Christ ist einfach, dich zu lieben. Egal, ob du Moslem bist, ob du Hindu bist, ob du Atheist bist, ob du modern bist, ob du postmodern bist, ob du ultra-postmodern bist, ist doch egal. Mein Job ist einfach, dich probieren zu lieben und für dich da zu sein, da wo ich es kann. Und wenn Jesus sagt, ich bin auch gekommen, um das Schwert zu bringen, sage ich, jawohl, es ist das Schwert von der Liebe, wo liebevoll in Leben hineinschnitt. Und was sie damit machen, das ist ja ihre Part. Aber unser Job ist einfach, sie durchzulieben. Und ich merke, das ist so easy, so zu leben. Es ist so cool, mit Menschen unterwegs zu sein, über Gott und die Welt zu reden. Und ich merke einfach, das kommt an. Und ich glaube, lass das Leben. Und ich wünsche dir ganz viele tolle Abenteuer in diesem spannenden Leben mit Jesus. Lass zusammen aufstehen. Ich werde dich noch segnen, wenn du dich noch segnen willst. Wenn du das alles doof hungerst, darfst du bleiben sitzen. Also fühl dich ganz frei. Ich werde dich einfach noch segnen. Jesus, ich danke dir für den Abend und ich segne dich, dass du dich kannst an der Zukunft freuen. Ich segne dich mit der Freude, Zuversicht an der Zukunft. Wo Gott ist selbst das Neueste, was geht. Gott ist auch im Y, im W, im Z, wo auch immer, für dich. Und ich segne dich, dass dein Leben in Bewegung bleiben kann. Du bist ein wunderbarer Mensch und Gott will dein Leben brauchen und kann dein Leben brauchen, dass Leute, die immer sie leben, die immer sie denken, du kannst dich in ihre Leben hineinknäulen. Und ich segne dich damit, dass du den nächsten Step kannst erkennen kannst, im Herangehen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich segne dich, dass auch du kannst die wohltuende Herzensüberzeugung haben. Und trotzdem kannst du grosszügig sein, liebevoll sein, Andersdenkenden gegenüber. Dass du im Namen Jesu ein wunderbarer, kraftvoller Friedensstifter kannst sein. In Jesu Namen. Gott segne dich. Amen.